Warum Deutschland?
Ja, warum Deutschland?
Ja, warum Deutschland? Boah, das klingt mega geil. Ich bin völlig überzeugt. Boah, okay. Klingt das geil. Also ich habe einen Freund. Also ist grad, ich bin gerade auf zwei runter, weil.
Oh.
Jetzt, Moment, aber ich bin super aufgeschlossen. Also weil, guck mal, das klang jetzt so wie. Ja, da hat man eine polygame Beziehung und macht es und dann ist es scheiße und dann kehrt man wieder zurück. Ja, nice. Warum? Dann lass es doch einfach. Ve bir, ki, üç.
Söyleyeyim mi?
Söyle, söyle.
Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, sen üzme herkesi. Kalbinde kim var, Rumu yoksa ben miyim? Bilmek isterim, yolumu çizeyim ve und so weiter.
Ah,
merhaba
sağ
Ufuk.
Olasın, sağ olasın kızım.
Merhaba.
Shader, was hast du denn gerade Schönes gesungen?
Also, das ist ein Lied von Group Hipse. Und unsere sehr treuen Zuhörerinnen und Zuhörer werden das kennen, weil es war nämlich ein Teil von unserer Trauerpower-Playlist.
Mhm.
Hast du die dir angehört eigentlich, Ufuk?
Ich habe mir die nicht angehört, weil es ist Sommer, ich bin übertrieben gut drauf, ich bin nur im Party-Modus.
Ja, genau. Ja, also wir hatten ja eine Folge zu dem Thema Trauer und dazu gab es eine Playlist auf YouTube, die kann man sich immer noch anhören. Und da gab es ein Lied von Group Hipse. Das sind sozusagen die türkischen Spice Girls, wenn man das nennen kann. Also eigentlich nicht, weil die waren nicht halb so erfolgreich. Also in der Türkei sehr erfolgreich, hatten dann sogar eine eigene Serie. Und das ist auch eine Band aus den 2000ern, so 4, 5 Girls. Und die haben halt ein Lied gecovert, das in den 70er Jahren schon recht populär war. Und das geht um drei Herzen. Also es nennt sich Drei Herzen. Und es geht darum, dass sie also ein lyrisches Du ansprechen und sagen, du musst dich endlich entscheiden, wer in deinem Herzen ist, du oder ich. Nicht du oder ich, also sie oder ich. Und ich möchte es einfach wissen, damit ich meinen Lebensweg weiter beschreiten kann. Und immer wenn ich dieses Lied denke, denke ich so, yo, beruhig dich einfach, wahrscheinlich will er einfach nur mal gucken. Und ja.
Und warum hast du das gerade gesungen?
Naja, also da muss ich ein bisschen weit ausholen, weil Jem ist ja nicht da.
Yes! Wir machen. Ja, darf ich das kurz sagen?
Ja, komm, sag.
Wir machen heute eine Folge ohne Jem. Und das ist so geil, weil der muss irgendwie arbeiten, weil der seine Karriere, er hat eine Karriere neben Yavrum. Und die muss er natürlich weiterverfolgen. Fehlentscheidung, definitiv Fehlentscheidung. Er ist auch nächste Woche wieder dabei. Aber heute sind Shader und ich komplett frei. Baba ist weg.
Ja, und so eine intime Runde bietet sich auch an, um intime Themen zu besprechen. Und es gibt so ein Thema, wo Ufuk und ich schon immer mal wieder drüber gesprochen haben, weil wir da vielleicht auch unterschiedliche Zugänge zu haben. Und da möchten wir jetzt heute drüber sprechen. Und das Thema ist
Polygamy. Also die Moschee der Vielliebe, könnte man sagen, wenn man ein Ketzer wäre.
Was wir nicht sind.
Nein.
Also Polygamie, ne?
Ja. Genau. Ja.
Ufuk, aber du hast dich ja jetzt als Vorbereitung auf unsere Folge heute, wie du mir schon erzählt hast, eben dir schon ein paar Dokus angeschaut. Auf Arte unter anderem.
Ja, also es gab zufällige Überschneidungen. Mir wurde eine Doku sehr ans Herz gelegt von einer bezaubernden jungen Frau.
Ich? Also ich. Na, eine andere.
Ja, vielleicht auch eine andere. Und das war eine Doku, in der es um nackte Wahrheiten, Arte, weibliche Sexualität, dänische oder schwedische Produktion und die, da sind dann diverse Frauen, die über ihre Sexualität reden. Und mir wurde das empfohlen, das zu gucken und ich dachte so zum abends zum Einschlafen ist doch die perfekte Doku für mich, da komme ich total runter.
Wenn du gerade mal nicht auf Dingens, wie hieß diese Seite nochmal, oh mein Gott, yes, unterwegs bist, schaust du dir Dokus zur
nicht.
Weiblichen Sex. Nee?
Ja.
Nicht
nein,
mehr.
Nein, Quatsch. Nein, sowas mache ich nicht. Genau. Und dann hast du, glaube ich, am gleichen Abend, das ist ja zwei Abende erst her, glaube ich, den Vorschlag gemacht, dass wir doch über Polygamie reden sollen. Und dann passte es plötzlich sehr gut. Und dann habe ich mir, weil ich gerade aber auch sehr viel arbeite, so Podcasts zwei runtergeladen. Also beziehungsweise so Radiobeiträge. Und die habe ich auf dem Fahrrad
morgens auf dem Weg zur Arbeit.
Und jetzt bei all dem, ich meine, was du dir jetzt schon vorher zu Gemüte geführt hast und du hast dich ja auch schon vorher mal mit dem Thema beschäftigt, wie überzeugend findest du das alles auf einer Skala von 1 bis 10? Antworte einfach nur mit einer Zahl.
4,4.
Das ist immer kompliziert machen.
4.
Okay. Dann schauen wir mal am Ende der Folge, ob okay. du dann unter Null gerutscht bist.
Nee, also ich meine, also ist jetzt nicht so, dass ich da komplett anti bin oder sowas. Das ist, ich habe nur, glaube ich, ich habe wenig Erfahrung, was das angeht und bin da aber natürlich total aufgeschlossen. habe aber auch meine Zweifel. Und hatte aber irgendwie nach dem Dingens, muss ich sagen, nach dem Radiobeitrag irgendwie ein gutes Gefühl. Also ich bin irgendwie, hab es zu Ende gehört und war dann so, ach, weißt du was, lass mal alle entspannen, Alter, lass mal locker bleiben. Was ist denn, die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht. Das ist von mir ist das immer Schubert.
Ah, Das wusste ich natürlich.
Ja.
Nee, aber genau das meinte ich auch eben bei diesem Lied von Group Hipsy. Ich meine, wahrscheinlich will der Typ einfach mal, hat eine andere kennengelernt und findet die ganz nett und will mal so ein bisschen, weißt du, tupfen und so. Also alles halb so wild und dann ist direkt, oh mein Gott, musst dich entscheiden. Du kannst nicht leben mit zwei Herzen in deinem einen Herzen und für wen entscheidest du dich und Drama, Drama.
Okay, also das Lied hätte eigentlich so gehen müssen. Hey, du hast dich in eine andere verliebt, da habe ich gar kein Problem mit.
Ja, so ein bisschen, du hast dich in eine andere verliebt, und aber ich vertraue in unsere Beziehung. Wir werden da gemeinsam einen Weg finden und da gemeinsam durchschreiten. Und am Ende werden wir das so hinkriegen, dass es für uns beide okay ist.
Okay, aber das heißt ja sozusagen, du gehst davon aus, dass er auf jeden Fall bei der einen bleibt. Vielleicht denkt er sich ja auch, hey, ich habe mich jetzt in die andere so krass verliebt, ich glaube, ich will lieber eine Beziehung mit der anderen führen.
Klar, aber das kann auch in monogamen Beziehungen passieren.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, die Regel ist es wirklich, also ich habe ja eine polygame Beziehung, muss ich vielleicht an dieser Stelle mal
endlich. Ich will das seit 3 Minuten, will ich eigentlich sagen, so, Mann, stell dir jetzt Haus raus, Alter, darum geht's ja jetzt hier, komm, sag's. Aber gut, du hast es gesagt jetzt.
Genau. Und meine Erfahrung ist, dass gewisse Sehnsüchte oder auch gewisse Projektionen, also man lernt jemanden kennen und das ist extrem aufregend und irgendwie alles ganz anders als in der Beziehung, die man schon seit Jahren hat. Und man denkt sich, boah, krass, so, was könnte ich für eine Zukunft mit diesem Menschen haben? Wie könnte das funktionieren mit uns beiden? Und dann, wenn man die Möglichkeit bekommt, es auszutesten, und dann kommt irgendwie dieser Entzauberungsmoment und man merkt so, ich habe da echt viel reinprojiziert. Also so aufregend und toll, wie ich mir das vorgestellt habe, ist das vielleicht nicht. Und vielleicht schwingt er auch, hat er am Anfang noch so mitgeschwungen, es ist irgendwie verboten, man darf es nicht. Und dann idealisiert man gewisse Sachen und dann kommt man irgendwie zu dem Punkt so, jo, es hat schon einen guten Grund, warum ich mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen bin.
Boah, das klingt mega geil. Ich bin völlig überzeugt. Boah, okay. Klingt das geil. Also ich habe einen Freund.
1 bis 10, dann, 1 bis 10.
Also ist grad, ich bin gerade auf 2 runter, weil jetzt Moment, aber ich bin super aufgeschlossen. Also weil, guck mal, das klang jetzt so wie, ja, dann hat man eine polygame Beziehung und macht es und dann ist es scheiße und dann kehrt man wieder zurück. Ja, nice. Warum? Dann lass es doch einfach.
Ja. Also es ist halt so leicht gesagt, also dieses, ja, lass es doch einfach. Ich meine, das sind halt gewisse Triebe und Wünsche, die man halt nicht einfach abschalten kann. Und, aber ich glaube, das kennt doch jeder Mensch. Also auch Menschen, die 100% monogam sind in einer Beziehung, die kommen bestimmt auch mal an den Punkt, wo sie denken, boah, das wäre irgendwie aufregend. Also zumindest die Vorstellung. Und der einzige Unterschied dann ist dann, dass man diese Vorstellung, die man eh schon hat, realisieren kann. Und, aber vielleicht ist es auch schön. Also ich meine, das eine schließt das andere nicht aus. Aber dann steht am Ende die Entscheidung, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Also, aber das ist ja, es gibt ja auch Menschen, die Polyamor leben, das ist ja nochmal was anderes, die zum Beispiel 2 gleichwertige Beziehungen führen. Also das ist so für mich unvorstellbar. So viel Zeit habe ich einfach nicht, so viel Energie. Dafür bin ich viel zu egozentrisch und das könnte ich halt nicht. Aber es gibt bei Menschen, bei denen sich das so entwickelt, das ist okay. Aber dann gibt es halt polygame Beziehungen, wo man dann merkt, okay, vielleicht wird das jetzt irgendwie zu viel und wo sind meine Prioritäten? Und dann geht es darum, diesen Prioritäten halt sich zuzuwenden und abzuwägen, okay, wie weit kann das gehen, wie weit kann ich dem Raum geben in meinem Leben, wie weit kann ich dem Raum geben, solange ist meine eigene Beziehung nicht beeinträchtigt. Und ja, es ist immer so eine Abwägung von Prioritäten.
Boah, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also ich finde ja immer ganz cool, Sachen anzufangen, so mit Alltag. Also für mich ist immer Alltag zum Beispiel so, es gibt diese ganzen großen Begriffe, Freiheit, Demokratie, Liebe, Polygamie, was weiß ich. Und dann denke ich immer so, ja, aber Polygamie. Aber wie ist das eigentlich so im Alltag so? Ne? Dieser Rhythmus vom Alltag, der bestimmt ja ganz viel, was mit uns passiert irgendwie. Und jetzt bin ich in einer Beziehung und teile den Alltag mit jemandem. Mhm. So, also ich bin da zum Beispiel jemand, ich habe dann total, ich weiß ich nicht, ich schreibe dann gerne die ganze Nachricht. Also nicht so krass auch nicht, aber schon so
über den Tag verteilt.
Nee, was mal was Witziges, was man gerade gesehen hat, mal Alltagsplanung, mal dies, das. Und dann ist da ja schon viel Platz eingenommen in einem. Und dann hat man auch so andere Sachen, die man machen muss. Man muss Geld verdienen, man hat Freunde, man macht vielleicht Sport, man vielleicht das Lesen und so weiter. Und wenn ich in einer Beziehung bin, ist meistens eigentlich schon mein Fokus komplett auf die Person. Es interessiert mich dann gar nicht mehr, die anderen Frauen so krass. Es gibt dann diese Momente natürlich, wo dann irgendwie so eine sexuelle Spannung ist oder triffst jemanden und denkst so, boah, heiß. Dann hast du vielleicht zufällig irgendwie gerade 3 Wochen keinen Sex mit deiner Partnerin. Denn ja, klar, finde ich dann andere Frauen auch heiß. Aber ich hatte zum Beispiel noch nie diesen krassen Drang dann so, okay, und ich muss das jetzt mit der machen. So, ich muss. Oder ich will unbedingt. Ich kenn's einfach nicht.
Also war das auch nie so, dass du, also war das dann bei dir so punktuell, dass du jemanden getroffen hast und dachtest, boah, diese Person ist heiß, so. Und dann am nächsten Tag hast du gar nicht mehr dran gedacht, da war das dann erledigt, oder?
Ja, größtenteils dann schon. Also es war dann für den Moment dann auch irgendwie genug. Klar, wenn man sich dann wieder sieht, ist das so ein bisschen aufregend, aber ich finde das auch alles gar nicht dann so aufregend irgendwie oft. Ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich dann genügsamer, zweisamer Typ oder sowas.
Oder schon alt.
Oder ich bin alt. Also, ich bin ja sehr viel älter als du. Und hab, also bei mir war es eher so, wenn ich in der Beziehung war, war es recht auf die eine Person fixiert. Und wenn ich als Single war, habe ich mich halt ausgelebt. So. Und das, ja, ich habe jetzt nicht so gefühlt, irgendwie krass was verpasst zu haben oder so. Vielleicht auch doch und ich weiß es nur nicht. Aber
ich glaube, es ist weniger dieses verpasst haben. Also, das passt ja irgendwie so ganz gut so in dieses Narrativ unserer Generation, irgendwie, dass man irgendwie alles haben will und alles irgendwie deswegen extrem unverbindlich ist und keine Verpflichtungen eingeht und so. Und das ist auch immer das, was ich oft höre, so im Zusammenhang mit Polygamie oder was mir so ein bisschen vorgeworfen wird, so einen auch so, ja, du willst dich einfach nicht festlegen. Und es stimmt halt in gewissen Hinsicht nicht, weil ich schon eine extrem verbindliche Beziehung führe, zum Beispiel, also wo mein Partner meine Nummer 1 ist und auch mit Menschen, mit denen ich dann diese Beziehungen außerhalb meiner Beziehung eingehe, also Beziehungen nicht in dem Sinne eine Beziehung, wie ich das mit meinem Partner habe, sondern irgendwelche
Verhältnisse,
Romanzen, Affären, Verhältnisse und den Menschen gegenüber habe ich ja auch eine Verantwortung und dem möchte ich ja auch irgendwie gerecht werden. Und klar nimmt es extrem viel Raum und Zeit an. Und dann gibt es auch Zeiten, in denen ich das gar nicht kann, in denen ich kein Interesse dafür habe, keine Zeit dafür habe. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo das irgendwie ganz gut passt. Ja.
Ja, ich bin, glaube ich, einfach älter und fauler als du. Also, beziehungsweise ich denke dann einfach so, ich weiß auch nicht, ich tank dann auf in der Beziehung und dann habe ich irgendwie Energie und dann will ich die Energie eigentlich eher benutzen, um was zu schaffen oder um produktiv zu sein. Mhm. Und bei mir ist dann, glaube ich, dass ich sowas denke wie so, ja, ich habe doch sozusagen Liebe und Sex. Warum sollte ich die Zeit und die Energie jetzt in noch mehr Sex sozusagen investieren? Aber ich kann mir gut vorstellen, du bist, also wir sagen das jetzt einfach mal, ich bin Mitte 30.
Wir haben es jetzt, das ist die Folge der
Offenbarung. Steht das Mitte 20? Und ich habe auf jeden Fall auch mit Mitte 20 noch viel mehr so, ja, dann ist das natürlich alles aufregend und neugierig und wie ist es mit dir und wie ist es mit ihr und wie ist es mit ihr und irgendwie ist das nicht mehr ganz so, die Neugier ist einfach nicht mehr so krass da. Ja,
also da denke ich auch öfter drüber nach, also wenn ich auch zum Beispiel mit meiner älteren Schwester drüber spreche, die da am Anfang sehr skeptisch war und war so, oh, was geht ab so, geht's euch noch gut mäßig? Auf der anderen, also es kann ja auf jeden Fall sein, weil je älter man wird, desto mehr Verpflichtungen hat man ja. Wenn man irgendwann Kinder hat, hat man wahrscheinlich noch weniger Zeit für solchen Kram. Auf der anderen Seite denke ich, ich hatte schon immer so ein sehr extrem neugieriges Wesen. Also ich glaube, deswegen bin ich auch Journalistin geworden. Ich muss halt immer alles wissen. Und ich muss irgendwie auch alles erfahren haben, ich muss immer alles wissen. Und wenn da irgendwie jemand Interessantes ist, dann muss ich irgendwie in dessen Lebensfeld eintauchen und irgendwie in seine Sphäre und schauen, wie ist das und wie ist es, er zu sein und wie ist es irgendwie, sein Leben zu haben. Und ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, dass jemandem auf diese Art und Weise sehr nah zu werden, vielleicht irgendwie ein sexuelles Verhältnis einzugehen, auch immer für mich ein Weg ist, diesen Menschen sehr nahe zu kommen, also plötzlich in sein Leben reinzukommen. Mhm. Ne, klar könnte man das auch über ein freundschaftliches Verhältnis und das wird irgendwie viel länger dauern und so, aber es ist dann wirklich so krass, so ich bin gerade in einer neuen Welt, also jetzt ganz konkret gesagt, ich bin in einer neuen Wohnung, was hat dieser Mensch für Bücher, hängen da für Bilder und was hat dieser Mensch für einen Alltag und worüber macht dieser Mensch sich Gedanken, es ist irgendwie alles extrem spannend, aber...
Okay, ja, völlig legitim und du willst da halt nicht an der Oberfläche kratzen, sondern du willst sozusagen... den Menschen sehr, sehr nahe kommen und ihn wirklich kennenlernen.
Ja, manchmal auch nicht, ne? Manchmal will ich auch nur ein bisschen...
Spaß. Ja, kommen wir zu den einfachen Aspekt dieses Themas. Und ich sage das mit ganz viel Respekt, weil ich deinen Freund ja auch kenne und schätze. Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Mann? Warum lässt er das zu? Oğlum, Türk, Mürk, was ist da los? Das geht nicht. Du bist türkische Frau, das kannst du nicht machen. Wie ist denn sein?
Er hat mir immer von einem Gespräch erzählt, wie er mit dir noch einem anderen Kumpel irgendwo in Köln in einem Café saß und ihr euch so unterhalten habt und er dann erzählt hat, ja, übrigens, Shader hat heute irgendwie ein Date oder so.
Genau, ja.
Und ihr seid dann völlig ausgetickt, oder? Also, ich weiß nicht, du, aber dieser andere Kumpel auf jeden Fall.
Ja, nee, ausgetickt nicht. Wie war denn das? Ich glaube, also auf jeden Fall kam da so eine Skepsis oder so ein Versuchen, es zu verstehen, klar, definitiv. Und ich glaube, von dem anderen Kumpel kam einfach so relativ schnell auch so ein, nee, könnte ich nicht, verstehe ich nicht, was soll das?
Und so ein, wie kannst du so ruhig sitzen bleiben, so.
Genau, oder? Sowas. Also ich war noch eher so, ich versuche es zu verstehen.
Ja.
Hab's dann auch nicht verstanden später, weil ich auch so, boah, nee, Digga, könnte ich nicht. Aber, ey, höchsten Respekt, also. Weil, worum geht's? Eifersucht. Neid.
Aber ich glaube, dieser erste Impuls, dieses ich könnte das nicht, ist total legitim und voll natürlich. Also, weil man hat es ja nie anders gekonnt, man hat es ja nie anders gemacht. Deswegen ist es das normal, zu dem Moment zu denken, so, wie geht das? Also, man kennt das ja auch gar nicht. Man hatte irgendwie wenig, also das war zum Beispiel mein großes Problem, als ich damit angefangen habe. Ich hatte wenig Vorbilder, ich hatte wenig Beispiele, wo ich gemerkt habe, es kann funktionieren.
Wieso? Die ganze Türkei ist doch voll mit Frauen, die polygam leben und das sozusagen...
Ja, aber im Verborgenen.
Man sagt doch auch, die Türkei ist der Vorreiter der Polygamie.
Auf jeden Fall. Nee, aber ich meine, so jetzt offen wirklich irgendwie dann auch das zu wissen, dass der Partner sich mit anderen Frauen trifft und so. Und ich glaube, der erste Impuls ist es ganz normal. Und das ist ja einfach ein Lernprozess. Also man hat ja auch gelernt, monogame Beziehungen zu führen. Die erste Beziehung von jedem Menschen ist bestimmt eine Katastrophe. Also meine erste Beziehung war eine Riesenkatastrophe. Ich bin vor Gericht gelandet mit meinem Ex-Freund. Krass. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber und das lernt man halt. Also und man muss halt immer wieder austarieren, aufeinander zugehen, miteinander reden. Okay, ich höre mich gerade echt an wie einem Berater aus der Meiersche Lebensberatungsabteilung. Aber das ist halt wirklich das. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo es dann irgendwie normal wird. Aber am Anfang ist es alles andere als normal. Man drückt nicht auf den Schalter und ist plötzlich polygam und denkt sich, wow, krass, das Leben ist geil. Ich liebe meinen Partner, aber ich liebe auch alles andere. Und
ja, ich glaube, was ich jetzt sofort bei mir wieder merke, und das ist sozusagen gar nichts, was ihr extra macht oder so, wenn ihr darüber redet, sondern aber das löst es sofort bei mir aus. Es ist halt so dieses, du warst jetzt wieder in diesem Erklärbär-Modus, Erklärbärchen. Und dann kommt es natürlich, weil es ja impliziert so, hey, ihr habt das noch nicht gemacht, aber eigentlich kann man es lernen. Wir haben es gemacht, wir haben es gelernt. Stellt euch mal nicht so anmäßig. Diesen Impuls, so kommt es dann so, obwohl es nicht meint wirklich so, ich weiß nicht. Ihr beschreibt ja nur, wie es bei euch war. Und dann bin ich direkt so, was willst du mir denn jetzt erzählen? Ist das jetzt der Fortschritt? Und wenn ich das nicht mache, bin ich irgendwie zurückgeblieben oder so? Auf gar keinen Fall. Das ist auf jeden Fall so ein Impuls, der bei mir sehr stark ausgeprägt hat. So ein Trotz auch dahinter, wenn es mit so einem Fortschritt Gedanken dahinter irgendwie scheinbar kommt. Vielleicht muss ich mich davon mal lösen.
Aber wie ist das denn? Also hast du in der Vergangenheit, in deinen Beziehungen jemals irgendwie annähernd über sowas nachgedacht oder so?
Ja, also, boah, Moment, jetzt ist es doch öffentlich, ne? Warte, ich muss kurz überlegen. Ja, also es gab eine Beziehung, wo auf jeden Fall meine Partnerin dann mit einer anderen Frau... Ich erzähle es erstmal, ich kann es ja noch, wir schneiden ja nicht. Nein. Also es gab auf jeden Fall eine Beziehung, wo meine Partnerin dann zwischenzeitlich was mit einer anderen Frau hatte und ich das anfangs total aufregend fand. Kann mir jetzt wieder den Klassiker bringen, ja klar, andere Frau, keine Bedrohung. Und wir das auch in unsere Leben involviert haben irgendwie da. Und dann wurde es aber so, dass die so irgendwie auch leicht emotional wurden miteinander und dann haben sie aufgehört.
Also die und, haben einfach eigenständig beschlossen aufzuhören oder auch mit deinem Einwirken?
Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wie das so war. Also ich habe da nicht so viel mit zu tun gehabt. Irgendwie war es auf einmal so, ja nee, wir treffen uns nicht mehr. Mhm. Ich glaube sozusagen in dem Moment, bevor bei der anderen sozusagen, nicht meiner Freundin so, dass die glaube ich gemerkt hat, ich entwickle gerade Gefühle, aber gleichzeitig gemerkt hat, nee, sie bleibt auf jeden Fall bei ihrem Freund, bevor es jetzt eher in so eine unerwiderte Liebe geht, lasse ich das mal lieber bleiben. Mhm. Und ansonsten hält sich es eigentlich relativ in Grenzen, muss ich sagen, was jetzt Polygam angeht.
Und was hat das so bei dir ausgelöst, als du gemerkt hast, da entwickelt sich so ein emotionales Verhältnis?
Ich hatte bis dahin keine Angst. Im Gegenteil, es war sogar recht bereichernd für unser Zusammensein. Aber als es dann so das mit den Gefühlen dazu kommt, war ich, und dem, was du erzählt hast, das eigentlich ja so das Abschlussgespräch war, war ich schon kurz ein bisschen so, puh, weil plötzlich diese Gefahr da war, dass ja auch jemand, dass es ja nicht nur um Sex geht, sondern dass es ja halt passieren könnte, dass man sich mal den anderen verliebt. Mhm. Und ich glaube, ja, natürlich muss man über Ängste auch reden in dem Kontext. Ich glaube, das ist schon eher meine größte Angst. Ich glaube, meine größte Angst ist dieses, okay, wir sagen, machen eine polygame Beziehung und dann verliebt sie sich in jemand anderen und wir sind nicht mehr zusammen.
Mhm. Ja, aber es ist ja berechtigte Angst. Also in meiner Beziehung ist das mal passiert, dass sich mein Partner eben verliebt hat in eine andere Frau. Und mein erster Impuls war auch so, wow, ach du Scheiße. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, okay, das Klügste, was du jetzt machen könntest, ist einfach zu sagen, okay, es ist, wie es ist und wir schauen einfach, wir sind trotzdem ein Team, egal was ist, und wir schauen einfach, wie wir damit umgehen. Weil ich glaube, egal wie ich sonst reagiert hätte, wenn ich irgendwie ausgerastet wäre oder so oder gesagt hätte, boah, du darfst sie nicht mehr treffen, das geht einfach gar nicht mehr und es hätte es halt irgendwie schlimmer gemacht. Also weil ich glaube, dass der Mensch irgendwie sehr auf solche Trotzimpulse halt reagiert so. Mm, und das krass. Erwarte ich auch von meinem Partner, dass er irgendwie ein so eigenständiger Mensch ist mit so einem großen Eigenwillen, dass er dann nicht sozusagen auf Druck von außen reagiert, sondern aus freien Stücken entscheidet, nein, ich entscheide mich ganz freiheitlich dafür, dass das meine Partnerin ist und ich auch zu ihr stehe. Und dann habe ich gesagt, du, ich verstehe das, das kann passieren, also weil klar, unsere Beziehung ist polygam und nicht polyamor, also es geht in erster Linie nicht um Liebe, aber manchmal sind da die Grenzen fließend halt, ja, einfach also, wie es ist. Das passiert auch in Freundschaften, dass sich Menschen in Freundinnen und Freunde verlieben. Und ich meinte, wir schauen einfach mal, wie das ist, wie sich das entwickelt. Und das Coole war dann, dass er diese andere Person irgendwann total durchgedreht ist. Also die kam halt gar nicht mehr klar. Und also das erwarte ich halt immer von meinem Gegenüber. Es ist so ein bisschen so wie in der existenzialistischen Philosophie. Du bist halt so frei, dass du dich halt in jedem Moment immer für das Richtige entscheiden musst. Also nicht für das Richtige, aber für das entscheiden musst, was du machen möchtest und welcher Mensch du sein möchtest. Und du hast diese Freiheit und dann sage ich, okay, hier, entscheide dich. Und wenn du dich entscheidest, dann glaube ich da auch 100% dran, dass du dich wirklich für mich entschieden hast und zweifle da auch nicht dran. Okay, jetzt war es sehr philosophisch.
Ja. So. Und auch einfach sehr wortlastig. Also im Sinne von auch dieses Leben, Polygam, Polyamor und Entscheiden und philosophischer Unterbau und sowas, verstehe ich alles und ist natürlich ein guter Versuch, sich das so zu bauen, dass man es leben kann. Mhm. Ich hatte zum Beispiel, mein Impuls war, nachdem ich diesen Podcast da, diesen Radiobeitrag gehört hatte, dachte ich irgendwie so, ja, ey, man muss halt einfach das Leben kommen lassen, so. Und ja, die Liebe liebt das Wandern und da gar nicht so viel Leben. Also ich habe eher den Eindruck, dass es so Phasen gibt, in denen ich, glaube ich, in denen sich, ja, eher hat eine monogame Beziehung so entwickelt zu einer monogamen Beziehung und dann entwickelt sich vielleicht zu einer polygamen. Also ich habe gar nicht so krass dieses Bedürfnis, glaube ich, zum Beispiel auch, dass dann so festzulegen und zu benennen und da klare Regeln aufzustellen und so weiter, zu krass, weißt du, sondern ich fände da irgendwie, also am besten kann ich mir das eigentlich eher so vorstellen in einer Beziehung, wo ich schon lange zusammen bin. Da ist für mich auch selbstverständlich, ich kann mir nicht vorstellen, 40 Jahre mit einer Person zusammen zu sein, ohne dass sie sich in jemand anderen auch mal verliebt oder ich. Aber ich hatte gar kein Bedürfnis, das vorher zu labeln, oder, weißt du, also ich habe
ja.
Ich habe den Eindruck, dass das Leben einem eh dann diese Situation bringt.
Es ist halt schwierig, weil das ist auch das, was oft über polygame Beziehungen gedacht wird. Da ist man komplett frei und jeder macht, was er will und es ist halt Halligalli und so. Aber am Ende hängen da halt ganz viele auch Menschen dran, also die alle auch unsicher sind. Und ich habe zum Beispiel gelernt, so in meiner Beziehung, dass es halt total gut tut, das zu benennen, woran man gerade dran ist und Regeln zu benennen, weil diese Regeln halt einem Sicherheit geben, weil sonst ist man irgendwie in so einem luftleeren Raum und darf plötzlich alles und kann plötzlich alles und macht dann plötzlich mal alles und merkt so, okay, das war gerade irgendwie zu viel, damit verletze ich irgendwie meinen Partner oder diesen Menschen, mit dem ich da gerade was habe. Und das so Regeln, das eine polygame Beziehung am Ende, zumindest so in den Anfangsphasen, wo es irgendwie noch darum geht, irgendwie das alles auszutarieren, viel krasser, also zumindest war es bei mir so, an Regeln gebunden ist, als man denkt. Weil, wie gesagt, also man spielt halt, wie du eben schon sagtest, es geht da wirklich um so Urinstinkte, die jeder Mensch hat. Also dieses ersetzlich zu sein, ersetzbar zu sein. Ne? Also mein Partner, meine Partnerin könnte jemand anders finden, die genauso cool ist wie ich, genauso attraktiv, mit der genauso guten Sex haben kann. Und sowas tut halt unfassbar weh. Also wenn man merkt irgendwie, dann nimmt etwas Fahrt auf, wo man gar keine Kontrolle mehr drüber hat. Und deswegen hat es uns total gut getan, am Anfang irgendwie Regeln zu benennen. So zum Beispiel, okay, man trifft sich nur einmal in der Woche mit diesem Menschen oder dieser Mensch darf nicht in den Freundeskreis eingeführt werden und so, dass man irgendwie immer noch so Sphären hat, weißt du, wo man sicher ist, die einem Sicherheit geben. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Ja, ich glaube, wenn die Basis, wenn ich dir so zuhöre, wenn die Basis der Liebe zueinander wirklich stimmt und man das Gefühl hat, so ey, ich flow einfach mit meinem Partner, flow ich so wie mit keinem anderen Menschen momentan, den ich kenne, oder mit der Person flow ich immer wieder einfach auf eine Art und Weise, egal was passiert ist, so. Weil so Menschen habe ich natürlich auch in meinem Leben, ne? Ob es jetzt Freunde sind oder Ex-Partner oder so, wo ich denke so, ja krass, irgendwie 5 Jahre später und 5 Minuten zusammen mit dieser Person, da ist einfach diese, ja, dieses, wie man miteinander ist, das ist einfach nicht austauschbar. Und ich glaube, wenn man daran glaubt und daran festhält so und dann darauf aufbauend das macht, klar, wenn das für euch funktioniert, vielleicht seid ihr auch einfach an einem anderen Punkt. Ich bin gerade Single und deshalb ist sozusagen, mir das vorzustellen, ich habe ja noch andere Schritte vorher, verlieben, zusammenkommen,
heiraten. Eis essen, ins Kino gehen.
Eis essen, Kino.
Erzähl mal, was da, deine Mutter ja, genau, letztens das, gesagt
ja. Apropos Ersetzbarkeit. Weil meine Mutter meinte nämlich, warte, wie kam man denn da hin? Ich glaube, wir kamen darauf sozusagen dadurch, dass ich jetzt, wie viele Beziehungen hatte ich in den letzten 15 Jahren? 5 oder so? Und sie so langsam, was jetzt, nimm doch mal eine, jetzt mach doch mal Kinder, so, wir haben auch nicht mehr ewig Zeit und so. Und ich kam dann mit so, ja, aber unsere Generation, das ist nicht so, hatte irgendwie auch so meinen Ausredenapparat oder teilweise stimmt es ja auch.
Die Mama liest die Neon, da steht alles drin.
Und dann war sie so, ja, wie eure Generation will sich nicht festlegen, wie eure Generation will immer abwechseln, wie eure Generation dies, das. Ich verstehe das gar nicht, Ufuk, weil, guck mal, mit jeder Freundin, mit der du jetzt zusammen warst, ja, bist du doch ins Kino gegangen. Ich so, ja. Und mit jeder Freundin, mit der du zusammen warst, bist du ins Essen gegangen, ja. Und mit jeder bist du in Urlaub gefahren, ja. Ja, ist doch mal das Gleiche. Du gehst mit der einen essen, du gehst essen, du gehst ins Kino, gehst du ins Urlaub. Also du machst doch, ist doch guckst egal. Guckst dieselben Filme. So, guckst dieselben Filme. Also ist doch, warum? Mit der einen, mit der anderen, ist doch egal. Nimm einfach irgendeine. So. Die hatte so eine ganz andere Form der
Ersetzbarkeit. Sehr pragmatisch, ne?
Ja. Oh, da würde ich gerne ganz kurz um das Thema, weil pragmatisch ist ein gutes Stichwort, weil bei diesem Radiobeiträgen zum Beispiel, das fand ich schön, da war es eher soziologisch auch sehr, beobachtet das Ganze. Wir haben jetzt aus so einer sehr privilegierten Position ein bisschen auch herausgesprochen. Mhm. Wir leben in Deutschland, verdienen gutes Geld.
Nein.
So halbwegs, ja, ey, come on, wir leben gut, Mann.
Na klar.
Und
es gibt immer Geld für Schnaps auf jeden Fall.
Ja, heute sehr wenig, aber ja, genug. Und da ging es zum Beispiel in diesem Beitrag sehr oft auch einfach um, ne, wenn man es historisch anguckt, um Macht, um Geld, um Besitz, um darum, dass halt Menschen sich über polygame Beziehungen überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen haben, überhaupt existieren zu können. Mhm. Ist das für dich vielleicht auch so? Bist du eigentlich finanziell abhängig, Schäder? Gib es
von
zu.
Von meinem Partner.
Von deinem Partner und den anderen Männern. Gib es zu.
Ich versuch's. Nee, gar nicht. Aber das ist voll spannend, was du sagst, weil ich habe mich auch sehr viel damit beschäftigt. Also weil es kam irgendwann bei mir der Punkt, wo ich mal gemerkt habe, krass, da ist so ein krasser Impuls in mir und eigentlich bin ich sehr gut darin, Gefühle zu kontrollieren. Oder irgendwie zu sagen so...
Wie, du?
Voll.
Ja?
Natürlich, also...
Weil so nehme ich dich gar nicht wahr.
Warum?
Was drehst du denn da ein?
Nee, also ich bin sehr gut da drin, irgendwie so Gefühle und Impulse, die ich habe, zu kategorisieren und zu sagen, okay, das kommt daher und
ach so, ja, doch.
Das kann ich irgendwie abschalten und da kann ich irgendwie so mit umgehen. Aber so dieser Impuls irgendwie jetzt über meine eigene Beziehung hinaus, was mit anderen Männern, Frauen zu haben, irgendwie, der war halt immer da und ich habe mich gefragt, warum geht es nicht weg? Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, weil ich es einfach nicht begriffen habe. Also weil ich einfach nicht begriffen habe, warum es falsch sein soll. Und dann habe ich mich halt auch so beschäftigt mit der Geschichte von Monogamie, also dass halt damals Erbe weiter, also es um, dass um die Erbschaft ging und die Männer halt eben wollten, dass sie auch ihre Erbschaft an ihre wirklichen Nachkommen, also so das egoistische Gen sozusagen, weitergeben und dementsprechend auf jeden Fall wissen müssen, dass es auch wirklich ihre Kinder sind und die Frauen nicht mit anderen und halt, dass ganz viel irgendwie Machtverhältnisse dahinterstehen, also eindeutig. Aber eigentlich wollte ich noch was anderes sagen.
Jetzt sind die Frauen frei. Jetzt verdienen sie ihr eigenes Geld. Und sie merken, ich will Sex mit vielen Männern. Und ich darf das.
Ja.
Und was macht das mit uns, mit unserer Gesellschaft? Was macht das mit den Männern? Was macht das eigentlich mit
dir?
Ja,
was macht das mit dir, Ufuk?
Ja, was macht das mit mir? Scheiße! Scheiße! Freie Frauen, fuck! Angst! Angst! Ich will sie besitzen!
Angst!
Besitzen! Besitzen!
Oh, Baby!
Nein, ich find's,
Schnaps?
Nee, ich find's... es berührt mich oft, tatsächlich. Also ich gucke da so ganz begeistert zu.
Und
so,
könntest ja, du dir vorstellen, ja, dass deine Mutter polygam lebt?
Oha, Sheda. Oha, Jani. Oha, was für eine Frage. Diese werde ich nicht beantworten.
Nein, ich kenne nämlich
wir zu dem
Leute,
Thema
deren Eltern polygam leben, tatsächlich.
Okay.
Ja.
Deutsche. Komm, wir sind postmigrantische, hallo, postmigrantische Unruhen, wir müssen gleich noch, ja.
Ja, ich wollte noch zu dem Punkt mit dem Pragmatismus eingehen,
ja.
Weil ich habe mich auch so gefragt, also ich habe ja auch ein sehr pragmatisches Bild von Beziehungen eigentlich, also ich bin nicht so die große Romantikerin, meine Mutter hat mich letztens gefragt, Sheda, sag mal, kommt dein Freund eigentlich aus Ostdeutschland? Und ich meinte so, wieso Mama? Ja, weil der kauft dir halt einfach nie Blumen. Ich dachte, vielleicht kommt er aus Ostdeutschland und deswegen ist er zu geizig oder kennt das nicht, dass man seiner Frau Blumen kauft.
Oha. Wie kommt, was hat sich für ein Bild von Ostdeutschen? Ich finde Ostdeutsche meistens...
Sehr berechtigt. Ja. Nein, aber ja, das ist, ich glaube, das ist so die Westsozialisation. Also muss man einfach sagen, dass wir im Westen auch ein... Ja, naja, aber... und ich meinte so, nee, Mama, ich tue mir halt einfach nicht so viel irgendwie auf so romantische Gesten und so. Ich will einfach, dass alles cool ist, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir gut miteinander reden. Und habe ich mich schon gefragt, so, woher so mein Pragmatismus kommt. Und dann habe ich mich... so die letzten Tage damit beschäftigt, also zum Beispiel als Kind oder als Jugendliche, ich habe ja sehr viel so türkische Filme geschaut, so Yeşilçam, also die Filme aus den 70ern, 80ern. Und da gibt es zum Beispiel einen Film, das ist so wirklich so einer der ikonischen Filme überhaupt, Selvi Boylum Aldiasmalim. Übersetzt, schwierig.
Ja.
Also, aber die Story ist halt einfach, es geht um eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau und Mann behandelt Frau irgendwie die meiste Zeit sehr schlecht, aber es ist halt eine große leidenschaftliche Liebe. Frau lernt irgendwann über Umwege halt einen anderen Mann kennen, der sie wirklich gut behandelt, das Kind gut behandelt und am Ende gibt es halt so eine legendäre Stelle, wo sie sich dann fragt, was ist, also genau, sie trifft dann irgendwann diesen Mann wieder, in den sie früher und auch immer noch sehr arg verliebt ist und da entflammt dann wieder alles und so und sie wird dann irgendwann, kommt in eine Situation, wo sie sich entscheiden muss Und dann sagt sie, was ist eigentlich Liebe? Liebe ist Arbeit. Also, und dann denkt sie halt daran, wie dieser neue Mann zu ihr war, zu dem Kind war. Und das waren halt so Filme, die mich ganz arg geprägt haben und wo ich auch immer noch denke, so, ja, das ist es eigentlich. Also Liebe ist halt Arbeit. Das ist halt so Mühe, die man irgendwie reinsteckt über Jahre so. Klar ist dann irgendwie so ein entflammendes, leidenschaftliches Etwas, aber dann geht es wieder darum, sich darauf zurückzubesinnen, so, naja, was einen so wirklich trägt im Leben.
Auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt klar, Hollywood, bla, die Stars und
ja, und das habe ich halt auch gedacht, dass so türkische Filme zu der Zeit so emotional gesehen viel, viel schichtiger waren als so irgendwie Hollywood-romantische Liebeskacke. Also ja, da gibt es so eine richtig krasse Reihe von, also ganz tolle Filme, die ich jedem Menschen ans Herz legen würde.
Ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe nur auch so einen romantischen Teil in mir, der hat so, vielleicht weil er es erfahren hat schon in seinem Leben, so dieses mit einer Person zusammen, so zum Beispiel in die Nacht hinausgehen, man ist Arm in Arm, man lacht einfach, man lacht mit dieser Person. Es kommt so ein Gag-Feuerwerk nach dem anderen, man trinkt und man ist so in diesem, und es wird immer, man wird immer glücklicher, desto mit jeder Minute, die man mit der Person verbringt, und die Nacht wird immer schöner und man strahlt sich so krass an irgendwie, weißt du? So viele Nächte jetzt nicht, aber ich hatte ein paar dieser Nächte und ich hatte Beziehungen, die so das als Fundament hatten irgendwie. Und ich muss sagen, das ist einfach ein Gefühl, so, das ist sehr romantisch, aber das ist für mich, das feiere ich halt und das finde ich auch richtig geil. Und ich kann mir in der Phase zum Beispiel das mit jemandem sein auch gar nicht vorstellen, das interessiert mich ja noch einfach nicht. So, und auf der Ebene bin ich schon romantisch. Also ich will schon, bevor ich zum Beispiel in eine Beziehung eingehe, die wissen, das geht mit der Person. Ich kann dieses, also vor allem sehr viel lachen, so, das ist so das ganz, ganz Wichtige. Aber ansonsten hast du recht, ich fand zum Beispiel, ja, ich hatte anderthalb Jahre so ein Projekt mit Geflüchteten, wo ich sehr viel Austausch hatte und viel auch mit den Jungs vor allem in dem Bereich so geredet habe, und da hatten wir ganz witzige Abende, wo dann halt so wir draußen sind und die dann sowas sagen, so Mann, was ist mit den deutschen Frauen, die interessieren sich gar nicht von uns, und ich meine so, ja, ihr seid halt einfach sozial ganz weit unten so, ne? Die können halt irgendwie Ärzte haben, die natürlich nehmen die nicht euch, ne? Ah, okay, ja, echt, ist das so hart und so, ja, ist es so hart.
Es ist halt viel härter, als man denkt, so.
Genau, also, so, weißt du, und so, die haben mich dann immer gefragt, so, wie ist das denn mit der deutschen Frau? Und es kamen so ganz, ganz witzige Gespräche, und bei denen war aber ganz oft zum Beispiel immer dieses, dass die auch einige immer wieder so eine seltsame Mischung aus Romantik und ich will eine gute Frau, das Konzept der guten Frau zum Beispiel. Und gute Frau hieß dann aber in dem Sinne jetzt gar nicht irgendwie dieses Kochen und bla bla bla, dieses Geschichte, sondern gute Frau ist einfach, mit der ich eine stabile Beziehung führen, eine Familie aufbauen kann, die selbstständig ist tatsächlich oft auch. Also, ne, das war dann irgendwie ganz so ein Punkt, ja, die muss sozusagen eine starke Frau sein auch, ne. Und das fand ich ganz witzig, weil das waren teilweise Anfang 20-jährige Jungs, die dann irgendwie so aber schon so das Konzept von, ah, es gibt gute Frauen, die so ihr Leben gebacken kriegen, weißt du, und so eine will ich haben. Und nicht, das war irgendwie bei denen so ein, ja, jetzt habe ich über den Kamm geschert, aber es war bei vielen Gesprächen das Ding. Und das fand ich irgendwie so eine witzige Kombo aus. Einerseits das Konzept ganz pragmatisch angehen, andererseits aber auch trotzdem so ganz romantische Impulse haben. Ja, aber jetzt, wir haben schon ewig geredet, wir können noch ewig reden. Wir müssen mal irgendwie noch ganz kurz auf dieses Türken, weil, guck mal.
Wie lange reden wir eigentlich schon?
Wir sind schon 40 Minuten dabei.
Krass, okay.
Hören aber auch alle zu, Alter, bei dem Thema wollen alle, wir haben die Ohren kurz saubern, soll man noch mal weiter zuhören. ich habe natürlich noch weitere Fragen an dich, weil du bist die Expertin quasi. Wie verbindet man das mit seiner deutsch-türkischen Identität? Wissen deine deutsch-türkischen Freunde, wissen das deine Turkodeutsch? Sorry, boah, scheiße, ich hab's immer noch nicht drin, Alter. Wie kannst du es vorstellen, deinen Eltern irgendwann zu sagen? Wie machen wir es, dass die ganze türkische Republik so leben will?
Okay, Fragen über Fragen. Okay, ich fange erstmal an. Ich fange mal bei den Freundinnen an. Ja. Freundinnen und Freunden. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass es keine großen Unterschiede gibt von den Reaktionen. Also dass das Thema so Polygamie in gewissen biodeutschen Kreisen genauso zu Schnappatmung führt wie in turkodeutschen Kreisen. Also ich musste auch so letztens wieder an dieses, ich habe mal für einen Radiobeitrag jemanden interviewt, der Polyamor ist und auch als Aktivist da in der Richtung unterwegs ist. Und was der mir da auch erzählt hat an Diskriminierung am Arbeitsplatz, dass irgendwie Menschen, als es dann rauskam, dass sie so leben, irgendwie so ein bisschen rausgemobbt wurden und so. Also das ist ja auch ein Thema, was jetzt in unserer Gesellschaft heute auch nicht so. Also ich glaube, in gewissen Kreisen ist es schon so, wenn wir so darüber sprechen, es ist total voll okay, so. Da stoße ich immer wieder auf Toleranz, aber ich glaube, es gibt auch Kreise, in denen das nicht auf Toleranz stößt. Und dadurch, dass ich ja mit Menschen befreundet bin, die irgendwie gewisse Werte teilen, die ich auch habe, ob es nun biodeutsche oder turkodeutsche Freundinnen und Freunde sind, sind die Reaktionen eigentlich immer ähnlich. Also so ein bisschen erstmal Skepsis und dann gibt es ein paar, die dann irgendwann natürliches Verhältnis dazu entwickeln, mich auch so ausfragen und wie läuft's und wen hast du kennengelernt, wen hat dein Partner kennengelernt und ja, meiner Mutter will ich aber nicht erzählen.
Ja, verrückt. Erstmal, okay, bleiben wir bei meinen Freunden. Turkodeutsche Freunde, was sagt das denn aus? Ich meine, du hängst natürlich dann mit bestimmten Leuten auch ab. Was glaubst du denn, wenn ich jetzt in so eine Spielothek reingehe? Oder ich gehe in eine Shisha-Bar und rede dann mit den Jungs darüber, die da abhängen, so, ey, ich habe übrigens eine polygame Beziehung. Was glaubst du, was die Reaktion ist?
Das kann ich nicht, also wahrscheinlich nicht positiv, aber das wirst du auch nicht haben, wenn du in eine deutsche Kneipe reingehst, wo der 50-, 60-jährige Ulrich sitzt und sein 10. Bier kippt und wenn du dem erzählst, ey, ich bin polygam, wird er sagen, jo, also zu dir wird er wahrscheinlich sagen, geil, mein Jung, leb dein Leben, und wenn ich das sage, wird er wahrscheinlich sagen, ja, ich will jetzt niemandem auch was unterstellen, also aber so, auch so dieses so Slut-Shaming, ich glaube, als eine Frau kriegt man da immer noch andere Reaktionen als ein Mann, glaube ich. Mhm. Als wenn ich das zu einem Mann sage, als wenn du das zu einem Mann sagst. Ich glaube, das ist eigentlich relativ ähnlich. Also ich kann jetzt auch natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen, ne? Ich kann nicht für Leute sprechen, die in anderen Milieus, in anderen Kreisen unterwegs sind, aber das ist, ich glaube, es kommt immer ganz drauf an, also...
Ja, also ich...
Ja, was denkst du, Ufo?
Ja, denken, ich frage mich sozusagen, wie weil ich projiziere zum Beispiel auf die turkodeutsche Community sehr viele konservative Werte. Mhm. Und denke dann oft sozusagen, dass ich über so Sachen in gewissen Kreisen, wenn du dann da reinkommst, ist das sozusagen, ich so eine Tür zumache, meine Identität, wo ich sehr viel über Freiheit und über Polygamie und was weiß ich, ja, andere Sachen nenne ich erstmal nicht, so nachdenke und wo ich dann aber schon von vornherein denke, ah, das ist hier eh nicht akzeptiert, das klammere ich aus. Und das ist aber irgendwie normal, das macht man in diversen Kontexten natürlich. Aber ich finde es da irgendwie schade, weil ich weiß nicht genau, wie man sich da eigentlich richtig verhalten sollte. Ob man da offensiv sozusagen selbst in den Kontext mit umgeht, wo man weiß, so hier bekomme ich auf jeden Fall Ablehnung. Hier wird auf jeden Fall danach über mich gelästert. Das ist auf jeden Fall, weißt du, so sehr viel Abweisung. Oder ob es cleverer ist zu sagen, so ja, ey, dann nee, da brauchst du gar nicht erst mit diskutieren. Und lieber in seinen Kreisen weiter daran arbeiten oder das sozusagen so leben, wie man es leben will.
Aber ich glaube, das ist eine Frage, die man sich in unterschiedlichen Kontexten ganz oft stellt, oder? Also Klar. Jetzt erstmal auf deine Frage bezogen. Ich glaube, es gibt auch turkodeutsche Kontexte, wo das völlig normal ist, wo das auch gelebt wird. Also ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem noch mal ein Buch von Emine Selgi Özdamal gelesen. Mhm. Großartige, lustige Frau. Aber und sie beschreibt eigentlich, wie das schon in den 70er Jahren irgendwie zum Teil, also hier, sie kam ja als Gastarbeiterin nach Berlin und hat ja dann später im Theater und so gearbeitet. Aber was sie da so an beschreibt, irgendwie an so freiheitlichem Verhalten und irgendwie auch jeder mit jedem und Cousinen miteinander in der Gastarbeiterin-Unterkunft und also ich glaube, das passiert viel öfter, als man das denkt. Es wird nicht so viel drüber gesprochen, aber ich glaube auch, dass heute irgendwie, wenn du in irgendwelche weiß ich nicht, intellektuellen, linksgrünen, turkodeutschen Kreise in Berlin, Köln, wo auch immer unterwegs ist.
Da sind aber jetzt nicht so viele turkodeutsche unterwegs, die sind ja nicht repräsentativ, das meine ich.
Genau, ich glaube halt, dass also niemand am Ende repräsentativ ist. So. Aber diese Frage ist sehr interessant, weil die stelle ich mir ja immer wieder, weil es gibt ja gewisse Aspekte meiner Identität, über die ich zum Beispiel mit meiner Familie niemals sprechen könnte, weil ich weiß, die würden das einfach nicht verstehen. Es ist für die einfach auch diese Sache zum Beispiel, also das ist für die einfach so fremd aufgrund ihrer Eigensozialisierung. Die könnten es einfach nicht nachvollziehen, also wie sowas etwas passieren kann, wieso man so etwas macht, aber auch mit vielen anderen Dingen. Und da gibt es wahrscheinlich auch in deinem Leben Sachen, Ufuk, oder?
Nein.
Nein. Nee, aber genau so bis wohin, also das ist auch immer die Frage, die ich mir stelle, soll ich das einfordern Oder soll ich das respektieren, dass es einfach deren Erfahrungswelt, Lebenswelt einfach so etwas nicht möglich ist, nicht nachvollziehbar ist? Und bei gewissen Dingen entscheide ich mich dann dafür, dass ich das einfordere und bei anderen halt nicht. Und jetzt bei der Polygamie-Sache ist mir das zum Beispiel nicht so wichtig, weil ich denke, es ändert nichts an meinem Verhältnis zu meiner Familie, es ändert nichts an meinem Verhältnis zu meinem Partner, also auf die Art und Weise, wie wir uns nach außen zeigen, wie wir miteinander sind. Es wird auch nichts daran ändern, dass, wenn ich später Kinder habe und sowas. Also es ist auch eine Sache, so Hauptsache, okay, meine Freundinnen und Freunde wissen das, weil falls man mal im Club ist und jemanden kennenlernt, dass die Leute nicht schauen und denken, yo, was geht ab so? Muss ich jetzt die 110 wählen? Ja.
Ja, aber also es gibt auch super viele türkisch-deutsche Communities oder sozusagen Familien, Freundeskreise, wo dann, wenn man sie mit einem anderen Typen Kaffee trinken sieht, dass dann schon Talk of Town ist und so weiter. Und jetzt, ich meine jetzt gar nicht diese Ehrenmordnummer, Bullshit, aber so, sowas ist ja dann schon, dann reden alle drüber. Also es gibt ja schon ganz andere, ja, klar, Kontexte.
Ja, extrem, ne, viel geredet.
Genau, und ich finde es ja eigentlich irgendwie ganz spannend, so dass theoretisch könntest du jetzt quasi ja auch sehr offensiv in die Öffentlichkeit zum Beispiel damit treten und in irgendwelcher Form auch immer und quasi sowas wie ein Vorbild werden für junge türkisch-deutsche Frauen, zu sagen so, ey, ah krass, guck mal, die macht das, ich darf das auch. Weil grundsätzlich, also jetzt unabhängig von türkisch-deutschen Frauen, habe ich ja schon den Eindruck, dass es noch viele Frauen, das ist gerade, passiert es natürlich, aber es sind immer noch viele Frauen, da diese ganz alten Komplex ist, glaube ich, gemein, sondern ja, diese alten Rollen, die ihnen zugeschrieben wurden, noch nicht ganz abgelegt haben und noch nicht an diesem Punkt sind, diesen emanzipatorischen Impulsen zu folgen. Was als Frau erzähl, ich habe so viele Fragen, du merkst.
Puh, fuck. Ja. Okay, aber das gilt für beide Geschlechter. Also Männer haben ja irgendwie dieses traditionelle Bild von meine Frau gehört mir. Und also ich kenne zum Beispiel noch ein anderes polygames Paar, wo auch der Impuls, die Beziehung zu öffnen, sozusagen von der Frau kam. Und der Mann erstmal damit gestruggelt hat. Also ich finde, wenn wir das wirklich als Bildungsarbeit begreifen, sollte es auf jeden Fall vielleicht sogar vermehrt in die Männerrichtung gehen. Aber
stimmt.
Ja.
Ja, wobei, das kam jetzt, glaube ich, aus diesem historischen Bild von, dass natürlich das polygame Beziehungen historisch betrachtet oft so war, ein Mann, viele Frauen.
Mhm.
Aber das stimmt, das ist ja Quatsch, weil eigentlich geht es ja in polygamen Beziehungen vor allem auch darum, dass der Mann darauf klarkommt, dass die Frau mit anderen was hat.
Ja, deswegen, das ist halt nicht meine Aufgabe sozusagen, nur weil ich meine Sexualität leben will. Also natürlich habe ich irgendwie in meiner Arbeit, die ich mache, auch immer irgendwie auch als Journalistin so den Aufklärungsaspekt im Hinterkopf, aber gewisse Aspekte meines Lebens sind halt einfach privat, so, dann bin ich auch ein sexueller Mensch und dann muss ich auch nicht noch irgendwelche Männer aufklären oder so. Guckt euch eine Doku bei Arte an oder hört euch einen scheiß Podcast an, redet mit Ufuk oder weiß ich nicht.
Ich kann euch alle aufklären. Ich weiß jetzt alles.
Also, ja, beruhigt euch einfach mal, was soll ich denn machen? Ich kann nicht die ganze Zeit arbeiten, ich brauche einfach mal, weißt du,
Sex.
Ich muss einfach mal
ich Sex, mal Sex einfach mit mal einen vielen Männern.
Und einfach mal runterkommen, was soll das?
Ja, weiß ich nicht. Weißt du, also, aber du wolltest darüber reden.
Ich kann nicht mehr.
Hallo, ich wollte über was wollte ich denn reden eigentlich in der Folge?
Ja, worüber willst du überhaupt reden?
Ich weiß gar nicht, ich wollte über was anderes reden, glaube ich. Du kannst Polygamie. So, was kackst du mich jetzt an? Du wolltest darüber das hier Radio anmachen und sagen, ich erzähle das meiner Mutter nicht und dann erzähle ich es aber im Radio. Bei Spotify.
Oh mein Gott. Ja.
Naja, aber ich glaube, wir haben gerade einen großen Beitrag zur Befreiung von Männern und Frauen der Sexualität. Ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand nach dieser Folge noch Bock auf Sex hat. Ich glaube, die sind alle richtig erschöpft und wollen nur pennen, es ist viel zu heiß.
Du musst jetzt noch sagen, auf einer Skala von 1 bis 10.
Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich bei einem neuen Konzept für mich als erstmal Zwischenschritt angekommen.
Aha, erzähl mal, was ist das?
Monogamisch. Ja, da guckst du, ne? Da kommt er mit was Neuem. Tja, da bringt der Monogame, der Polygam noch was bei. Okay, monogamisch habe ich letztens gelesen. Heißt, dass man mit seinem Partner quasi eine monogame Beziehung hat, aber darüber redet, was mit anderen zu haben und sich daran vielleicht auch irgendwie antörnt. Aber dass es sozusagen nicht so völlig tabuisiert ist, sondern dass es irgendwie Teil von der Beziehung ist. Das könnte ich mir vielleicht als Zwischenschritt vorstellen. Oder aber ich scheiß drauf und suche jetzt drei Frauen. Ihr wisst, am Anfang dieses Podcasts wollte ich nur eine Partnerin. Jetzt suche ich drei. Ich werde drei E-Mail-Adressen einrichten. ufukjump.1, ufukjump.2, ufukjump.3.
Ja.
Ja, also. Ich habe irgendwie jetzt noch Bock auf Sex gerade.
Ja, ich gehe jetzt mal raus.
Ja, ich weiß. Vielleicht. Vielleicht mal. Nee. Ja, gut. Okay. Polygamie. Polygamie. Über Religion haben wir zum Glück nicht geredet. Die sind einfach langweilig. Die haben so viel Angst vor Sex. Nee, haben die nicht, ne? Das ist auch ein Klischee. Ja. Liebt euch oder nicht? Mein abschließendes Urteil ist, ich gebe 5 Punkte. 6 Punkte. Polygamie, das Konzept Polygamie kriegt mir 6 Punkte.
Okay.
Ja.
Polygamie und Polygamie und ja. Monogamisch. Okay.
Ja.
Great.
Willst du noch was sagen?
Nee, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja.
Und
wir grüßen Jem und seine 4 Frauen, mit denen er momentan, ich glaube, er ist gerade in, wo ist der, in Bodrum?
Ja.
Mit seinen 4 Frauen und den
6-Sterne-Hotel.
6 Kindern, 6-Sterne-Hotel. Und ja. Ja. Ein Zimmer nur, ein Doppelbett, mittendrin Jem. Geil. Einfach nur geil.
Genieß es, Jem.
Sei
ein guter Daddy. Tschüss.
Ciao. Bis nächste Woche. Baby, baby, baby.